ARD. SWR Kultur. Forum.
Keine Gewalt, keine Zölle, wem nützt ein Grönland-Deal? Mein Name ist Klaus Heinrich. Großes Aufatmen bei den Europäern gestern Abend in Davos. US-Präsident Donald Trump verzichtet auf militärische Drohungen und auf Strafzölle. Stattdessen soll jetzt der Grönland-Vertrag von 1951 neu verhandelt werden. Auch von einer Einverleibung der größten Insel der Welt ist nicht mehr die Rede. Am Abend beraten die europäischen Staats- und Regierungschefs dieses vorläufige Ergebnis und sie suchen klare Antworten auf die Fragen. Bleiben Grönland und Dänemark souverän? Sind die transatlantischen Beziehungen so noch zu retten? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Sonja Alvarez. Sie ist USA-Chefkorrespondentin der Wirtschaftswoche. Mit Ebbe Volkwarzen. Er ist Skandinavist, Politik- und Kulturwissenschaftler und hat 10 Jahre an der Universität Grönland gelehrt. Und Dr. Dorothea Wehrmann ist bei uns, Sozialwissenschaftlerin vom German Institute of Development and Sustainability. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Eidos in Bonn. Donald Trump hat mit Zwangsmaßnahmen jeglicher Art kokettiert und Strafzölle für die 8 protestierenden europäischen Staaten angedroht. Nun ist nach einem abendlichen Gespräch mit NATO-Generalsekretär Rutte alles scheinbar wieder in Ordnung. Frau Wehrmann, wurde mal wieder alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird bei Trump? Oder freuen wir uns da zu früh?
Ja, guten Abend erstmal in die Runde und herzlichen Dank für die Einladung, Herr Heinrich. Sicherlich sind es erstmal sehr gute Nachrichten, dass die militärische Invasion auf jeden Fall vom Tisch ist. Das ist keine Option mehr und auch gestern wurde schon verkündet, dass der Schutz der arktischen Region unter Berücksichtigung der verstärkten Aktivitäten Russlands und Chinas, vermeintlichen verstärkten Aktivitäten, müssen wir hier ergänzen, im Fokus des Gespräches stand, nicht mehr die Souveränität Grönlands. Nichtsdestotrotz ist natürlich noch nicht so richtig viel bekannt. Es gibt zwar erste Reaktionen auf die Vereinbarung, die offenbar zwischen NATO-Generalsekretär Rutte und Präsident Trump geschlossen wurde. Dänemark und Schweden begrüßen beispielsweise diese Ankündigung und Dänemark will auch auf die Bedenken der USA eingehen, was die militärische Verteidigung anbelangt. Gleichzeitig gibt es aber auch kritische Stimmen, die sagen, wir müssen erstmal schauen, was tatsächlich im Detail vereinbart wird oder angekündigt wird, denn eine Vereinbarung über Grönland bedeutet natürlich auch die Einbeziehung der dänischen Regierung und der grönländischen Regierung. Das kann auch Generalsekretär Rutte nicht so einfach nicht vornehmen.
Herr Volkwarzen, nun sollen also 75 Jahre alte Grönland-Vertrag neu verhandelt werden. Zurzeit sind ganze 200 amerikanische Soldaten auf der Insel. Warum erhöht Trump diese Zahl nicht einfach ohne Verhandlungen? Das könnte er doch, oder?
Ja, schönen guten Abend erstmal. Das ist genau die richtige Frage. Und ja, das könnte er, denn eigentlich hat Donald Trump in diesem ganzen Prozess Dänemark immer das vorgeworfen, ja, was er selbst vernachlässigt hat, nämlich die Sicherheit und die militärische Präsenz in der Arktis. Seit 1951 existiert ein militärisches Abkommen, das den USA sehr, sehr weitreichende Rechte einräumt, in Grönland militärisch aktiv zu sein. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, auf der Pituffik Space Base, früher hieß die Matule-Basis, waren einst 10.000 amerikanische Soldaten stationiert, bei nur 56.000 Einwohnern in ganz Grönland. Heute sind das noch wenige hundert. Und einst hatte die USA 17 Militäranlagen in Grönland, heute ist nur Pituffik zurück. Also man fragt sich wirklich, warum machen die das nicht einfach? Und insofern ist das auch noch eine gewisse Skepsis in Grönland, wenn man da die Kommentare liest, ob es wirklich um diese Sicherheitsfragen geht oder ob nicht doch die Einverleibung des Landes immer noch der eigentliche Wunsch von Trump ist.
Ja, Frau Alvarez, wie ist das denn bei dem zweiten möglichen Motiv von Donald Trump bei seinem Interesse für Grönland, dem Thema Bodenschätze, Kupfer, seltene Erden und wer weiß, vielleicht auch Öl? Hier haben die Amerikaner doch auch alle Möglichkeiten für Investments. Sie haben Mitspracherecht bei Investitionsvorhaben sogar, hat Trump gestern ausgehandelt oder zumindest postuliert. Der kriegt doch auch alles so. Warum denn die Aufregung?
Naja, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, denn das ist eben die große Frage. Donald Trump hat heute nochmal im Interview mit Fox News bekräftigt, dass er Total Access hat auf Grönland. Aber was das heißt, das muss ich erst noch zeigen. Und die dänische Regierung wird ihm sicherlich nicht einfach die Bodenschätze überschreiben und vermutlich auch nicht einfach da einen Deal eingehen. Wobei er heute ja auch gesagt hat, er will gar nichts dafür bezahlen. Er hätte ja kostenlosen Zugang zu allem, was diese Insel zu bieten hat. Und das ist eben recht reichhaltig. Sie haben es gerade schon erwähnt. Das ganzen Eisenerz, Zink, Blei, Gold, Uran, seltene Erden und eben vermutlich Erdöl und Erdgas. Aber Skeptiker warnen eben schon davor, dass auf Donald Trump da eher ein Geldgrab statt eine Goldgrube warten wird, weil die Wirtschaft von Grönland bisher eben sehr wenig diversifiziert ist. Die Exporte bestehen zu 98% aus Meeresfrüchten. Und wenn man die Insel jetzt in einen Bergbaugiganten verwandeln will, kann das eben Jahre, Jahrzehnte und vor allen Dingen auch Milliarden von Dollar kosten. Mhm. Und es ist eben eine Insel, die zu 80% aus Eis besteht. Die Frage ist, hat man überhaupt Zugang zu diesen Rohstoffen, die da unter diesem Eis schlummern? Das ist ja auch eben dann allein wetterbedingt die Frage und die Herausforderung. Und dann geht es um die Infrastruktur. Bisher gibt es auf Grönland nur eine aktive Mine. Es müssten also erstmal weitere Minen gebaut, erschlossen werden. Das bedeutet eben auch den Bau von Straßen, von Häfen, von Wohnraum. Denn um mit den bereits jetzt auf der Insel lebenden Einwohnern und Arbeitskräften wird das alleine nicht zu stemmen sein. 57.000 Einwohner leben auf Grönland, davon 59.000 erwerbsfähig. 40% arbeiten im öffentlichen Bereich. Man müsste also Fach- und Arbeitskräfte anwerben auf eine Insel, die wenig attraktiv ist, was jetzt eben die Lebensbedingungen angeht.
Wäre dann nicht der Klimawandel, wenn ich das kurz einwerfen darf, den es laut Donald Trump gar nicht gibt.
Genau, das ist natürlich zynisch, aber wir hoffen natürlich erstmal weiter, dass es bei diesen eisigen Bedingungen bleibt und dass Eis nicht so schnell abschmilzt. Und die Frage, die ganz zentrale, sind natürlich dann die Eigentumsrechte, denn die grönländische Regierung besitzt und kontrolliert alle Rechte an den mineralischen Ressourcen. Und 2021 hat sie noch ein Moratorium verhängt für Lizenzen zur Öl- und Gasexploration und eben auch zum Verbot von der Förderung von Uranvorkommen. Also das müsste dann erstmal auf die Agenda gesetzt werden und das dürfte auch jetzt einer der zentralen Streitpunkte bei dem Abkommen werden.
Worum geht es also wirklich, Frau Wehrmann? Geht es um die Kontrolle der Insel militärisch? Geht es darum, Zugang zu haben zu Bodenstoffen? Oder geht es einfach darum, Russen und Chinesen draußen zu halten, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch? Was ist Ihr Eindruck? Was ist das Motiv?
Das Motiv sind sicherlich die Interessen in allen drei Bereichen. Ganz klar artikuliert in der nationalen Sicherheitsstrategie ist natürlich die Dominanz der westlichen Hemisphäre. Das heißt, die hemisphärische Macht, die geostrategische Bedeutung, die von Grönland ausgeht. Da ist auch klar, dass der kürzeste Weg von Europa nach Nordamerika über Grönland führt und für die USA wichtig ist, dass keine andere Großmacht Fuß auf der Insel fassen kann. Zudem behauptet Donald Trump, dass kein anderes Land der Welt in der Lage ist, Grönland so wie die USA zu verteidigen. Wir sprachen eben schon darüber, an sich wäre das keine Schwierigkeit, denn sowohl die dänische Regierung als auch die grönländische Regierung hat schon gesagt, es ist völlig auch in ihrem Sinne, die militärischen Stützpunkte auszuweiten. Da würde also kein Interessenskonflikt daraus entstehen. Falsch ist allerdings, dass die Darstellung von Donald Trump, dass Grönland bereits von russischen und chinesischen Schiffen umrundet würde, denn russische und chinesische Schiffe befinden sich nicht in der Nähe Grönlands, sondern tausende Seemeilen entfernt in der Barents und Bering Sea. Das einzige russische Forschungsschiff, das sich halbwegs in der Nähe befindet, und da reden wir von 360 Seemeilen entfernt von Grönland, es ist ein Schiff. Während die US-Küstenwache russische und chinesische Schiffe vor der Küste Alaskas allerdings sieht, sollte eigentlich viel eher dann interveniert werden natürlich. Aber um auf die Interessen zurückzukommen, würde ich gerne auf das eingehen, was Frau Alvarez eben auch sagte, dieser Ressourcenoptimismus, der da ein Stück weit hintersteht. Es ist ja noch gar nicht klar, welche Ressourcen überhaupt auf Grönland erschlossen werden könnten. Natürlich gibt es Annahmen, aber es gibt keine klaren Erkenntnisse in numerischer Natur. Und es ist auch klar, dass die Rohstoffe, die vorhanden sind, ohne jetzt die Menge zu benennen, anderswo leichter zu erschließen sind, eben weil die Infrastruktur nicht vorhanden ist in Grönland. Mhm. Island, fällt mir gerade ein, ist ein interessanter Verweis nochmal in der Rede von Donald Trump gestern, ist das auch häufig durcheinander gebracht worden. Da spricht zu Beginn Donald Trump von Grönland sehr eindeutig und später wechselt er dann zu Island. Also es ist wirklich bezeichnend, wenn man den Aussagen Donald Trumps folgt, wie häufig da Falschaussagen getätigt werden, Dinge vermischt werden, die eigentlich sehr differenziert zu betrachten sind und da ganz wichtig zu unterscheiden und genau hinzuhören.
Vielleicht spielt ja doch eine größere Rolle, Herr Volkratzen, die imperiale Symbolik. Grönland mit Stars and Stripes. Ist das Trumps Fantasie?
Ja, das ist leider zu vermuten. Also ich glaube, wir sollten langsam aufhören zu versuchen, das Ganze zu rationalisieren. Also es gibt weder aus rohstoffpolitischen noch aus verteidigungspolitischen Erwägungen wirklich schlagkräftige Argumente dafür, dass die Amerikaner Grönland besitzen müssen. Also über das Militärische haben wir schon gesprochen, da ist heute schon alles möglich. Das Gleiche gilt ja für die Rohstoffpolitik. Klar, die Infrastruktur in Grönland ist schwierig, das müsste erschlossen werden, das ist alles richtig. Aber schon jetzt haben ja die Grönländer wirklich die Hand ausgestreckt und man möchte ja seine Wirtschaft diversifizieren, seine Abhängigkeiten diversifizieren, weg von dieser einseitigen postkolonialen Abhängigkeit von Dänemark weg. Und da haben amerikanische Investoren wirklich alle Möglichkeiten einzusteigen in die Rohstoffprojekte. Bloß es ist in dem vergangenen Jahr, wo Amerikaner ja in Grönland präsent waren, gar nichts passiert. Also wir müssen wirklich davon ausgehen, so schwer es fällt, zu versuchen zu verstehen, was da in Donald Trumps Kopf vorgeht. Und er spricht davon, dass er Amerika wieder groß machen möchte. Das ist möglicherweise buchstäblich gemeint. Und es geht jetzt eigentlich sowohl für die Grönländer als auch die Dänen und andere Europäer darum, ihm irgendetwas anzubieten, was er zu Hause als einen gesichtswahrenden Kompromiss verkaufen kann, beziehungsweise etwas, was er in seiner Ideologie, in seinem Gedankenmodell als Sieg für sich verstehen würde. Und das ist das Schwere. Also es macht keinen Sinn, nach rationalen Gründen zu suchen. Nein, er will Grönland wirklich haben. Er ist besessen von Grönland.
Frau Alvarez, er ist besessen, aber seine Gefolgschaft nicht, gell? Sie ist ihm ja abhanden gekommen. War das entscheidend für Trumps Einlenken jetzt gestern Abend?
Ja, das war sicherlich ein zentraler Punkt. Tatsächlich ist im Weißen Haus offenbar in den vergangenen Tagen ja nach sozusagen einer Rampe gesucht worden, wie er da wieder so ein bisschen runtersteigen kann von seinen Forderungen. Und denn in der US-Bevölkerung hat er keinen Rückhalt für diese außenpolitischen Manöver, die er da vorträgt. 75% lehnen in Umfragen ja diese Eroberung Grönlands ab, wollen eben auch gar keine militärische Eroberung der Insel, denn das widerspricht dann eben auch ihrer Sicht von America First. Sie wünschen sich eigentlich, dass der Präsident den Blick eigentlich wieder mehr ins Land richtet, denn das zentrale innenpolitische Thema ist eben die Bezahlbarkeit, die stetig steigenden Lebenskosten, die sogenannte Affordability-Krise, eigentlich Donald Trump zurück ins Weiße Haus getragen hat, dieses Versprechen, dass er die Preise senken wird. Und das ist eben nicht passiert, auch aufgrund seines Zollregimes. Und er hat einen geringen Rückhalt in der Bevölkerung wie noch nie, was seine wirtschaftspolitische Agenda angeht. Insofern war diese Stimmung im Land sicherlich auch einer der Gründe, weshalb er jetzt abgerüstet hat und deeskaliert hat.
Also über die militärische Präsenz der Amerikaner auf Grönland soll verhandelt werden. Stellt sich die Frage, Herr Frau Wehrmann, wer verhandelt denn da mit wem? Die USA mit der NATO, mit Grönland, mit Dänemark oder sitzen Dänen und Grönländer dann am Katzentisch?
Ja, also erstmal gibt es sehr unterschiedliche Interessen zwischen Europa und Trump. Das, finde ich, sollten wir noch einmal hervorheben, was auch wenn die Sicherheitsdimension eine ist, die sie ein Stück weit verbindet. Denn sowohl Donald Trump als auch die EU, Ursula von der Leyen hat das in ihrer Rede in Davos nochmal betont, haben ein Interesse daran, die Arktis zu sichern vor den Kräften, die regelbasierte Ordnung zurzeit in Frage stellen, wozu aber natürlich auch Donald Trump gehört. Das ist in der Rede von dem kanadischen Premierminister indirekt auch sehr deutlich geworden. Wer da am Verhandlungstisch sitzt, also zunächst einmal hat es ja jetzt Gespräch gegeben zwischen Donald Trump und dem NATO-Generalsekretär. Es werden heute Abend Gespräche geführt. Dänemark und Grönland sind da nicht am Katzentisch, sondern sicherlich sehr sichtbar. Der Widerstand, den beide üben, ist sehr sichtbar in den Medien, in der Bevölkerung. In Dänemark wird zurzeit darüber nachgedacht, wie man US-amerikanische Produkte boykottieren kann. Da gibt es ein kleiner Funfact, bereits eine App, die da Hinweise gibt. Aber also es wird ganz deutlich der Anspruch von Donald Trump auf allen Ebenen zurückgewiesen. Und da ist das Schöne und das Besondere vielleicht auch, dass die EU zusammensteht bislang und sehr deutlich sich eben die Interessen aller Mitgliedstaaten, zu denen Dänemark und Grönland gehören, vertreten werden.
Ja, ich würde da nochmal widersprechen, weil aus meiner Sicht steht die EU da eben nicht so zusammen, wie sie eigentlich zusammenstehen sollte. Das haben wir jetzt schon im Vorfeld der, ja, von da, wo es gesehen, wo es eben so war, dass ja nur 8 europäische Länder Truppen auf diese sogenannte Erkundungsmission nach Grönland geschickt haben. Italien war als Gründungsland der NATO und der EU nicht dabei. Der italienische Verteidigungsminister hat sich sogar lustig gemacht über diese Mission und hat gesagt, das würde ihn eher an einen Witz erinnern. Und Giorgia Meloni, ja, war da auch sehr zurückhaltend. Und ja, diese Spaltung hat sich dann auch noch weiter fortgeschrieben, als es dann um die Diskussion um die sogenannte Handelsbazooka ging, die womöglich eingesetzt werden müsste, um eben Donald Trumps Erpressung etwas entgegensetzen zu können. Da war es dann eben so, dass der französische Premierminister, der französische Präsident Emmanuel Macron ja sehr dafür plädiert hat, eben sehr breitbrüstig da eben aufzutreten. Und der Bundeskanzler Friedrich Merz war da doch eher ein bisschen zurückhaltend und hat gesagt, ja, vielleicht sollten wir eben nochmal aufpassen, wie wir uns da aufstellen, weil natürlich die EU auch immer die Ukraine im Blick haben muss und es immer die Sorge gibt, dass man das Engagement der USA in der Ukraine verliert.
Bleiben wir beim Europäischen Rat. Heute tagt, heute Abend um 19 Uhr in Brüssel, Sondersitzung, durchpusten, Herr Volkertsen, durchpusten sicherlich erstmal, weil die Einheit der Europäer nicht auf die Probe gestellt wurde. Aber das allein wird es ja wohl nicht sein, oder?
Ja, ich würde gerne doch nochmal auf die Frage zurückkommen, wer für wen spricht, was nämlich in Deutschland und Europa oft übersehen wird, ist, dass ja auch Dänen und Grönländer nicht die gleichen Interessen haben. Da wurde jetzt strategisch für diese ganz außergewöhnliche Situation, diese wirklich schwierigen Gespräche in Washington, größtmögliche Einigkeit signalisiert. Aber grundsätzlich ist die Uneinigkeit herrscht genau über den Punkt, wer für wen sprechen darf. Also im Vorfeld der Debatte hat die grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt auch noch wenige Tage vor der Washington-Reise gesagt, dass sie eigentlich der Meinung sei, Grönland solle allein mit den Amerikanern über den Status der Insel verhandeln. Und es ist nicht zu erwarten, dass sich diese Einigkeit, die da jetzt gezeigt wurde, zu Recht und strategisch sicherlich die richtige Wahl, dass die sich weiter fortführt, wenn die Spannungen, der internationale Druck seitens der USA wieder ein wenig nachlässt. Man muss sich klar vor Augen halten, Grönlands und Dänemarks Interessen lassen sich nicht in Einklang bringen. Dänemark ist daran interessiert, Grönland im Staatsverbund zu halten und die Grönländer möchten gerne unabhängig werden. Daran haben auch Trumps neoimperiale Ansprüche nicht verändert.
Da hat doch Donald Trump im Grunde genommen eine schöne Karte in der Hand. Er kann doch Divide et Impera machen, also teilen und herrschen zwischen Dänen und Grönländern, die gegeneinander ausspielen. Macht er das?
Ja, das ist ja gerade die Strategie, die er versucht hat anzuwenden, nur leider bislang etwas unprofessionell. Also er hat durchaus den politischen Diskurs in Grönland studiert, beziehungsweise er nicht, sondern die Leute um ihn herum haben das getan. Die waren ja auch vor Ort und haben über ein Jahr versucht, die grönländische Gesellschaft zu infiltrieren und da Bündnispartner zu finden mit mäßigem Erfolg. Aber man übernimmt, und das ist ja schon wirklich erstaunlich, durchaus die zu Recht Dänemark-kritische Rhetorik der grönländischen Politiker und er versteigt sich da beinahe zu so einem antiimperialistischen, antikolonialen Diskurs, also jenen, den man an den amerikanischen Universitäten verteufelt und bekämpft, ja, aber im Fall Grönlands ist das tatsächlich zu hören, dass man die Grönländer sozusagen befreien will aus den Klauen der Kolonialmacht und in die Selbstständigkeit verhelfen will. Das wiederum, wenn er Trump und seine Leute, die Souveränität Dänemarks über Grönland in Frage stellt, das wiederum verfängt natürlich schon. Was nicht verfängt, ist allerdings mit Annexionen zu drohen und die Grönländer zu behandeln, als wären sie eine Handelsware. Insofern gelingt es Trump nicht oder ist es ihm bisher nicht gelungen, wenn es überhaupt so eine Strategie gab, die konsequent durchzuführen. Denn die Sympathien, wenn es denn überhaupt welche gab, haben nur abgenommen, je öfter diese Drohungen da vorgetragen wurden.
Zurück nach Grönland oder bleiben wir in Grönland. Es wird Verhandlungen statt Gewaltdrohungen geben. Welche Szenarien sind denn jetzt denkbar? Frau Wehrmann, die Grönländer, lassen die sich im Zweifel kaufen? Es gab ja dieses Szenario und diese Überlegung in Amerika in der Administration geben Grönländer, 57.000 sind es, $10.000 oder bis zu $100.000 zu geben. Kurzum, sind die Grönländer käuflich?
Ja, ich glaube, das wurde an vielen Stellen sehr deutlich gemacht, dass Greenland not for sale ist. Also das ist sicherlich ein Szenario, das mitzudenken ist, aber wo zum jetzigen Stand nicht davon auszugehen ist, dass das passiert. Allerdings gibt es natürlich verschiedene Erwägungen. Also zum einen könnte ein mögliches Ende dieses Konflikts sein, dass die USA zwar von der vollständigen Übernahme zurücktreten, aber dafür ein neues umfassendes Verteidigungs- und Energieabkommen unterzeichnet wird. Das, so klingt es ja auch ein Stück weit jetzt schon an. Es könnte auch dazu kommen, dass Dänemark gezwungen wird, seine Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen, als Preis dafür die formale Souveränität über die Insel zu behalten. Auch das erscheint mir sehr wahrscheinlich. Eine andere Option könnte sein, dass die USA die Unabhängigkeit Grönlands erzwingen und Nuuk anschließend in ein Abkommen der freien Assoziation drängen. Das sehe ich nicht unbedingt als wahrscheinlich. Was noch ein interessanter Gedanke wäre, ist sicherlich, inwiefern die EU sowohl Grönland als möglicherweise auch den Färöerinseln eine Mitgliedschaft anbieten könnte. Denn als Mitglied der EU würde mit Grönland die multilaterale Koordination in der Arktis gefestigt werden, als Gegenspiel zu einer unilateralen Dominanz durch die USA. Und die EU könnte hier mit einer frühzeitigen Einigung über wichtige Themen zur Fischerei werben, ein umfangreiches Investitionspaket für Infrastruktur und nachhaltige Gewinnung kritischer Rohstoffe einsetzen und eine klare Verpflichtung vor allem zur Erhaltung der Kultursprache und lokalen Entscheidungsfindung der Menschen in Grönland benennen. Und das ist sicherlich attraktiver als beispielsweise ein Abkommen, das Grönland in eine freie Assoziation mit den USA.
Dem muss ich teilweise widersprechen.
Nur zu.
Okay. Die freie Assoziation, die ist in Europa kaum bekannt. In Grönland ist sie seit 30 Jahren zentraler Teil der politischen Diskussion. Bereits seit den 90er Jahren haben immer wieder grönländische Beamte Forschungen angestellt zu den freien Assoziationen, die die USA und Neuseeland mit kleinen Pazifikinseln haben. Und dieses Modell ist da sehr präsent. Es ist im Grunde genommen das, was sich Grönland immer von Dänemark gewünscht hat, nämlich eine Fortführung der guten Partnerschaft, der freundschaftlichen Verbundenheit, die es ja auch über Familien hinweg gibt, aber eben die Möglichkeit, selbstständig zu werden, ein von den Vereinten Nationen anerkannter Staat zu werden. Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, Dänemark ist auf dem Weg dahin, den Grönländern diese Möglichkeit anzubieten. Denn wir haben angesichts des externen Drucks durch Donald Trump, den dieser ja seit 2019 übt auf Dänemark und Grönland, gesehen, wie sehr sich Dänemark getrieben sah, auf Grönland sich zuzubewegen und da weitgehende Zugeständnisse machen. Am Ende eines solchen Prozesses hätte tatsächlich die Freie Staatenassoziation mit Dänemark stehen können. Und es hat immer wieder auch Stimmen in Grönland gegeben, und zwar nicht nur vom Rand des politischen Spektrums, dass man ein solches Modell, wenn Dänemark denn dazu nicht bereit ist, auch mit einem anderen Partner anstreben könnte. Das hat man getan, bevor Trump so erratisch und unberechenbar wurde. Insofern im Moment sehe ich das auch ein bisschen schwierig, wie man in Grönland eine Mehrheit dafür organisieren sollte. Aber wir vergessen in Deutschland zu oft, dass Dänemark bei diesen ganzen Fragen eigentlich keine Rolle spielt. Die Grönländer entscheiden selbst darüber, ob sie selbstständig werden wollen. Laut Selbstverwaltungsgesetz von 2009 liegt es allein in ihrer Hand. Sofern sich eine Mehrheit in einer Volksabstimmung für die Unabhängigkeit ausspricht, dann wird Grönland unabhängig werden und kann natürlich mit einem anderen Staat ein Bündnis eingehen. Und es wäre, glaube ich, wenn wir jetzt wieder mal versuchen, uns die Strategien vorzustellen, die da seitens der Amerikaner angewandt werden, um eben im Grönland Zuspruch zu erfahren, dann könnte es ja eigentlich sogar aus amerikanischer Sicht sehr charmant sein und einen gewisse Genugtuung haben, den Grönländern ein Modell anzubieten, ein völkerrechtskonformes Modell, dem die mehrheitlich zustimmen könnten, und auf der anderen Seite die verhassten Europäer vorzuführen als die eigentlichen Imperialisten, die da gemeinsam dänisches Territorium verteidigen.
Keine Gewalt, keine Zölle. Wem nützt ein Grönland-Deal? Fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Frau Alvarez ist bei uns, Herr Volkartzen und Frau Wehrmann. Frau Alvarez, wir haben eben gehört, Grönland kaufen ist nicht. Die Grönländer wollen das nicht. Sie wollen selbst entscheiden, in welchem Stadium sozusagen völkerrechtlich sie leben wollen. Welche Szenarien könnten denn die Amerikaner günstigerweise anbieten, mit denen die Grönländer leben können?
Ja, Frau Wehrmann hat ja gerade schon einige Möglichkeiten aufgezeigt. Da würde ich durchaus zustimmen. Aber es ist eben die Frage, inwieweit Donald Trump weiter bereit sein wird, von seinen Maximalforderungen jetzt runterzugehen, wenn es dann in die Details geht. Ja, wenn er einen totalen Zugang fordert zu der Insel, dann hört es sich eben nicht an, dass er da besonders kompromissbereit ist. Aber das ist dann eine Frage des Verhandlungsgeschicks, aber natürlich dann auch nochmal weiter des Drohpotenzials. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass heute beim Europäischen Rat die Mitgliedstaaten ja sich so aufstellen, dass sie Donald Trump zeigen, dass sie weiter zusammenstehen und weiter bereit sind, da nicht einzuknicken, was eben die Souveränität des Landes angeht. Und interessant ist, dass Donald Trump sich heute nochmal dazu geäußert hat, dass er Vergeltung üben will. Und zwar, wenn die Europäer nämlich ein weiteres wichtiges Schwert einsetzen werden, was sie gegen die EU, gegen die USA haben. Das sind nämlich die Anleihen. Europa ist nämlich der größte Kreditgeber der Vereinigten Staaten und die halten zusammen im US-Anleihen einen Aktienwert von 8 Billionen Dollar. Also das ist fast doppelt so viel wie der Rest zusammen. Und wir haben jetzt in den vergangenen Tagen gesehen, dass die Dänen eben schon Anleihen abgestoßen haben und dafür und damit eben durchaus die Märkte bewegt haben. Nicht so sehr wie im April, als es eben um den sogenannten Liberation Day ging und Donald Trump erstmals mit seinen Zöllen gab. Da waren die Ausschläge an den Märkten deutlich größer. Aber auch hier war es wohl so, dass diese Anleihenverkäufe ein wesentlicher Grund dafür gewesen sind, dass Donald Trump jetzt eingelenkt haben. Denn die USA sind hoch verschuldet mit 38 Billionen Dollar. Und alleine täglich wächst eben dieser Berg der Verbindlichkeiten um 7 Milliarden Dollar. Und für Zinszahlungen sind täglich 2,6 Milliarden Dollar fällig. Und das zeigt, wie verwundbar die USA da eigentlich sind. Und Scott Bessent, der Finanzminister, war nicht besonders amüsiert, als eben auch ein Analysepapier der Deutschen Bank darauf hingewiesen hat. Das ist eben ein Schwert, was die EU weiter oder Europa eben weiter auch gegen die USA ausspielen könnte.
Dann nimmt der benannte Herr die Sache doch ernster, als er so tat, als er die dänischen Aktivitäten in der Beziehung ja doch verlachen wollte. Also die Sache ist richtig ernst für die USA.
Ja, absolut, ist die Sache sehr ernst, denn eben wie gesagt, Donald Trump will eigentlich der Big Spender sein. Er hat jetzt ja seine Big Beautiful Bill auf den Weg gebracht, die eben zu einer noch weiteren höheren Verschuldung der USA beitragen wird. Und deswegen müssen die Amerikaner eigentlich eher darauf achten, dass sie dazu in der Lage sind, eben ihre Verbindlichkeiten zu bedienen. Und da haben die hat Europa eigentlich die USA in der Hand.
Wir haben eben schon gehört von Herrn Volkartzen, was die Grönländer eigentlich wollen. Frau Wehrmann, sagen Sie uns, was die Dänen wollen? Wollen sie Grönland um jeden Preis erhalten oder wollen sie in erster Linie eine friedliche Einigung mit den USA und welchen Preis sind sie dafür bereit zu zahlen?
Also sicherlich wollen die Dänen Grönland erhalten, denn Grönland gehört seit langem zum Königreich Dänemark. Es ist eine sehr große Insel, deren Fläche 98% des Territoriums des Königreichs ausmacht. Grönland ist doppelt so groß wie Deutschland, nur um damit eine Dimension zu nennen. Grönland ist auch, und deshalb ist es auch für die EU, Grönland sehr interessant und wichtig. Natürlich durch die zentrale Lage im Arktischen Ozean bedeutsam. Wir hatten eingangs schon über die geostrategische Bedeutung gesprochen. Das heißt, Grönland und Dänemark für Grönland hat in der Kommunikation, die wir in den letzten Tagen alle vernommen haben, sehr deutlich gemacht, dass die Souveränität geschützt wird und dass das einfach, da gibt es keinen Preis, für der zu zahlen wird. Das steht einfach fest und da hat sich die EU nun hintergestellt. Also ich denke, diese Frage können wir mit dem Gefühl, dass es da keine Verhandlungen gibt zwischen Dänemark und den USA, schon ein Stück weit so einordnen. Natürlich hängt es davon ab, welche Sicherheit die EU und auch die NATO verspricht. Aber ich denke, diese Frage müssen wir nicht ganz so heiß kochen zurzeit.
Herr Volkers, es sind ja einige Erzählungen unterwegs. Wer wann wo war? Waren die Dänen zuerst da als die Amerikaner? Waren die Amerikaner zuerst da? Zuletzt waren sie da, um Grönland vor den Nazis zu befreien und hätten dann den Fehler gemacht, die Insel wieder zu verlassen. Da sind ja viele Geschichten unterwegs. Was stimmt denn?
Naja, die Dänen, wenn man so will, sind seit 1721 im Land, seit dem Beginn der Missionierung und Kolonisierung. In der Tat gab es im Mittelalter noch eine skandinavische Besiedlung, aber da ist ja keine Kontinuität zwischen diesen Wikingern, wie man das im Volksmund sagt, festzustellen und den heutigen Dänen. Ja, genauso wenig wie zwischen den Inuit-Kulturen, die über die Jahrtausende nach Grönland eingewandert sind und immer wieder verschwunden. Also es gibt eine indigene Bevölkerung, das sind die Grönländer, damit meine ich, wenn ich Grönländer sage, spreche ich von Inuit, das benutze ich synonym. Und die sind eine indigene Bevölkerung, das bedeutet, sie sind in einem Staatsverbund, ein ehemals kolonisiertes Volk in einem Staatsverbund, wo die Bevölkerung der ehemaligen Kolonisatoren immer noch die dominierende Gruppe ausmacht. Also und da in Dänemark die Dänen in der Mehrheit sind, im Staate Dänemark kann man das immer noch so bezeichnen. Wenn Grönland unabhängig wäre, wäre die Situation ein bisschen anders. Ne? Mhm. Die Amerikaner kamen zum ersten Mal nach Grönland während des Zweiten Weltkrieges, natürlich nicht unbedingt nur aus eigenen Antrieben, um die Grönland vor den Nazis zu retten. Die Nazis kamen ja nie nach Grönland, die haben Dänemark besetzt und die Verbindung zu dessen Kolonie abgebrochen. Und darum bat der dänische Botschafter oder der dänische Gesandte in Washington, übrigens gegen den Willen seiner von den Nazis infiltrierten Regierung in Kopenhagen, die Amerikaner ein Verteidigungsabkommen für die Zeit des Krieges zu schließen und Grönland gleichzeitig mit den nötigen Waren zu versorgen. Die Grönländer fanden das zum Teil gar nicht so schlecht oder haben den Krieg nicht als die Katastrophe wahrgenommen, wie sie Europäer zwangsläufig erleben mussten, weil für Grönland bedeutete der Krieg eine Öffnung. Die Kolonie Grönland war stets abgeriegelt gewesen, keiner kam raus, keiner kam rein und auf einmal gab es amerikanische Waren vom Kaugummi bis zur Coca-Cola und man konnte alles in Katalogen bestellen, was vorher überhaupt nicht möglich gewesen sei. War insofern ist mit dem Krieg durchaus auch eine Öffnung hin zur Welt assoziiert und mit den Amerikanern. Das heißt, das grönländische Amerikabild ist ambivalent, es ist nicht nur positiv. Es hat auch Zwangsumsiedlungen gegeben, als die Militärbasis in Nordgrönland errichtet wurde. Das hat man auch nicht vergessen. Aber man verbindet mit den USA eigentlich nicht nur Negatives und vor allem möchte man, und das ist ja eine ein ganz natürlicher Wunsch, wenn man sich anschaut, wo Grönland liegt. Es liegt in Nordamerika. Da hat Trump natürlich einen Punkt, ja, wenn man so will. Und natürlich möchten die Grönländer mit ihren westlichen Nachbarn mehr in Kontakt treten, mit Kanada und mit den USA, was Handel angeht, aber auch was kulturellen, politischen Austausch angeht. Denn da gibt es eben diese aus Kolonialzeiten herrührende einseitige, sehr dominante Verbindung nach Dänemark, auch was die Infrastruktur angeht. Bis vor kurzem konnte man ausschließlich nach Kopenhagen fliegen, auch wenn man, selbst wenn man in die USA reisen wollte, musste man zunächst einmal nach Kopenhagen. Ja, so verrückt ist es und das betrifft alle anderen Bereiche auch. Alles, was sie bestellen in Amerika, zumal wird in Kopenhagen in ein anderes Flugzeug gesteckt. Ja, also diese unnatürliche Einseitigkeit, aus der will man sich befreien. Das ist keine Absage an Dänemark, das ist ein Wunsch, genauso vernetzt zu sein wie die meisten anderen demokratischen Staaten der Welt. Und dass die Amerikaner und die Kanadier zumal da die naheliegenden Partner waren, zumindest bis Trump jetzt derart aggressiv und unverschämt wurde der grönländischen Bevölkerung gegenüber, das ist doch ganz klar und natürlich.
Sie hören das erst sehr gut. Ja, bitte.
Entscheidend ist natürlich aber eben dann, dass dann eine Zusammenarbeit mit den Amerikanern eben auf eine faire Zusammenarbeit hinausläuft und nicht auf eine Ausbeutung. Also das Interesse von amerikanischer Seite und auch von amerikanischen Investoren ist ja auch durchaus da. Ich habe kürzlich mit einer Beratungsfirma gesprochen, die Investorenreisen organisieren. Die sind jetzt schon in der Ukraine und in Syrien gewesen, wollen jetzt im März nach Venezuela reisen und tatsächlich haben die auch schon Anfragen, ob nicht demnächst mal eine Reise nach Grönland organisiert werden könnte. könnte. Also die Bereitschaft, dort zu investieren, sicherlich auch in die Infrastruktur zu investieren, ist sicher da. Dann ist aber eben nur die Frage, ja, wer zahlt's denn und wer profitiert dann am Ende? Und die Herausforderung, da jetzt eine Fairness herzustellen und dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung eben vor allen Dingen Grönland zugute kommt, das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen.
Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber was man wiederum manchmal übersieht, ist, dass die Grönländer auch bisher schon ausgebeutet worden sind. Nämlich von Dänemark. So wird es nämlich in Grönland wahrgenommen. Und genau das Argument der Wertschöpfung, dass die vor allem in Dänemark stattfindet, ist der große Kritikpunkt und der große Anlass, warum man sich eben ein faireres Abkommen oder ein faireres Modell, eine Föderation mit Dänemark wünscht. Also das, was da aus Amerika droht, da gebe ich Ihnen völlig recht, das haben die Grönländer nämlich schon erlebt in der Kooperation in ihrer Geschichte mit Dänemark. Insofern ist es, wenn man das weiß, gar nicht so verwunderlich, dass sie keine Präferenz ausdrücken und sie sagen, wir wollen keine Amerikaner sein, aber wir wollen genauso wenig Dänen sein. Und die Rohstoffpolitik, die liegt nun ausschließlich bei der grönländischen Regierung. Das ist einer der Politikbereiche, die man von Kopenhagen übernommen hat, 2009 mit dem Selbstverwaltungsgesetz. Und wir müssen es den Grönländern, sofern die Regeln der internationalen Politik eingehalten werden, da gebe ich Ihnen recht, aber dann müssen wir es den Grönländern schon selbst überlassen, dafür zu sorgen, dass das Ganze auf einer nachhaltigen Grundlage und auch sozial verträglich stattfindet, denn diese Gesetzgebung liegt allein bei ihnen. Wir dürfen jetzt nicht in den Fehler machen, die Grönländer irgendwie als Naturmenschen und Bewahrer der Schöpfung darzustellen. Sie haben genauso wie wir auch das Recht, ihre Bodenschätze und ihre Rohstoffe zu kapitalisieren.
Frau Wehrmann, wenn Donald Trump natürlich für eines bisher nicht bekannt ist, dann sind es faire Deals auf Augenhöhe. Das haben wir jetzt ja auch schon in der Ukraine gesehen, wo ja auch ein Abkommen über ja die Rohstoffe dort geschlossen worden ist. Das ist auch am Ende eine Erpressung gewesen, wo Zelensky dann einlenken musste. Und die Frage ist eben, ob er jetzt versucht, wieder diese Erpressung und auch ja den Verweis darauf, dass eben Grönland ja eigentlich angeblich der USA gehören würde, wurde ja gerade schon gut widerlegt, dass er das dann als Argument einsetzen will. Also da dürfte es noch einigen Streit geben.
Frau Wehrmann, leider zu befürchten, ja.
Ja, Frau Wehrmann, wenn Sie das so hören, den Disput gerade, was haben die Grönländer aus Ihrer Sicht eine Chance, ihre Souveränität durchzusetzen gegenüber den Dänen oder den Amerikanern, gegenüber beiden?
Ja, vielen Dank. Das ist ein Punkt, den ich gerne aufgreife, zumal ich da auch ein bisschen Herrn Volkvatzen widersprechen möchte. Denn natürlich sind 85% der GrönländerInnen in der Umfrage von 2025 gegen die Anbindung der USA und 84% wollten auch die Unabhängigkeit von Dänemark, aber eben 50% nur dann, wenn es nicht ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Das heißt, Grönland möchte natürlich auch den Status quo erhalten und nicht verschlechtern. Deshalb sind diese Deals sehr, sehr wichtig. Was die Souveränität anbelangt, würde ich auch sagen, dass es eine Veränderung gibt. Und da beziehe ich mich vor allem auf die Entwicklung im Rahmen des Arktischen Rats, zurzeit Dänemark und Grönland den Vorsitz haben. Zunächst war vorgesehen, dass Dänemark alleine den Chairship übernimmt und dann wurde das aber mit umentschieden, nachdem es da auch berechtigterweise Proteste in Grönlands gab. Und somit hat Grönland zumindest in diesem Rahmen politisch eine andere Stimme, eine andere Sichtbarkeit erlangt, als das noch vor langer Zeit der Fall gewesen ist. Also es gibt auf jeden Fall eine Entwicklung und ich würde auch sagen, dass die Diskussion, die wir jetzt gerade führen und die durch Donald Trump angestoßen wird, wenn sie etwas Positives bewegt, dann sicherlich, dass Grönland innenpolitisch in dieser Absicht souverän zu entscheiden und stärkere Investitionen von Dänemark einzufordern, auf der anderen Seite aber auch gestärkt wird, damit Dänemark eben Grönland da auch als Territorium auf der einen Seite entsprechend unterstützt und auf der anderen Seite aber auch Grönland die Möglichkeit gibt, entsprechend mitzuentscheiden.
Schauen wir doch zum Schluss nochmal nach Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ab 19 Uhr auf einem Sondergipfel beraten, über Grönland speziell, aber ganz allgemein auch über die transatlantischen Beziehungen insgesamt, Frau Alvarez. Was wird wohl dabei herauskommen? Wir müssen zusammenhalten und es darf nicht das Recht des Stärkeren siegen. Das sind ja eigentlich nur noch Phrasen, von denen Friedrich Merz ja in seiner Rede in Davos gesagt hat, die Welt ist kein kuscheliger Ort mehr. Da hat er wohl recht, oder?
Nein, da hat er recht. Und wir werden sicherlich auch nicht so schnell wieder auf einen Kuschelkurs mit den Amerikanern kommen. Denn Donald Trump hat ja gerade auch in diesen Tagen wieder diese bemerkenswerte SMS an den norwegischen Premier geschickt, dass er jetzt gar nicht mehr sich ausschließlich dem Frieden verpflichtet fühlt, weil er ja immer noch nicht den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also die Drohung schwebt also weiterhin mit. Und das wird auch weiterhin die transatlantischen Beziehungen belasten. Wie gesagt, er hat gerade heute Morgen erst wieder mit Vergeltung gedroht, wenn die Europäer die Anleihemärkte so bewegen werden. Also eine Friedenspfeife wird da so schnell nicht geraucht. Und Donald Trump lässt ja auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass er weiter da seinen imperialen Wünschen nachkommen möchte. Deswegen ist zu hoffen, dass die Europäer doch zusammenhalten, sich eben nicht von ihm teilen lassen. Denn das wäre am Ende vor allen Dingen auch nach Putins Geschmack.
Ja, Zukunft Europas konkret. Bleiben die Europäer einig, haben wir gerade besprochen. Wird Grönland mit der Ukraine verrechnet, steht auf meinem Zettel. Die Antwort ist jein. Ich habe nämlich gerade eine Eilmeldung reinbekommen, die besagt, dass der ukrainische Präsident Zelensky verkündet hat, eine Einigung mit Donald Trump über die US-Sicherheitsgarantien. Einzelheiten wissen wir noch nicht. Die hören Sie in den SWR-Nachrichten um 18 Uhr. Herr Volker, ist das ein Hinweis darauf, dass es da ein Deal gegeben hat in zwei Richtungen oder hat das eine mit dem anderen aus Ihrer Sicht, jetzt mal ganz vorsichtig gesprochen, nichts zu tun? Hallo, Herr Volkatzen, hören Sie uns? Nö, dann gebe ich die Frage einfach weiter an Frau Alvarez.
Ja, Sie sitzen jetzt schon an der Leitung und haben die Einmeldung gesehen. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen.
Ja, ist eine Einmeldung
gekommen. Also wir haben in den vergangenen Monaten ja gesehen, dass die Deals am Ende eben eines nicht sind, nämlich ein Deal oder ein Abkommen, sondern dass das dann immer sehr schnell wieder sich bewegt hat in einer Richtung, die mit großer Unsicherheit verbunden war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch weiterhin der Fall ist. Es wäre natürlich zu hoffen, dass es da Fortschritte gibt, aber ja, ich zweifle noch daran.
Ja, Herr Volkatzen, jetzt sind Sie wieder dabei. Ich hatte eben gefragt.
Ja, tut mir leid, passiert. Jetzt habe die letzten Minuten nicht mitverfolgen können, okay. Leider.
Ja, ich habe gerade die Einmeldung vorlesen dürfen. Zelensky verkündet Einigung mit Trump über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine und bin auf den kecken Gedanken gekommen, gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang zwischen dem Grönland-Deal, der ja noch gar kein richtiger Deal ist, sind ja nur Vorverhandlungen, und dem möglichen Ukraine-Deal, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Grundsätzlich ist da natürlich schon eine Verbindung. Also es fällt mir jetzt schwer, das so live zu bewerten, weil ich auch noch nicht so genau dem Frieden traue, was die Gespräche zu Grönland da angeht, genauso wie die Grönländerinnen und Grönländer, die ich da verfolge in den sozialen Medien. Aber natürlich hängen diese Dinge alle miteinander zusammen. Die große Furcht war ja auch, dass man eben, wenn man sich zu kritisch gegenüber Trumps Grönlandplänen äußert, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine aufs Spiel setzen könnte. Aber vielleicht man wagt es kaum zu hoffen oder auszudrücken. Vielleicht bewegen wir uns ja nach zwei schrecklichen Wochen in eine Woche zu, wo es etwas positivere Nachrichten zu vermelden gibt. Das wäre ja auch mal ganz schön.
Versuchen wir eine positive Schlussrunde. Und ich fange an mit der Frau Wehrmann. Die habe ich eben im Grunde genommen schon gefragt, aber ich frage jetzt alle mal, sehen Sie eine Chance, dass es den Grönländern, sagen wir mal, in einem Jahr besser geht?
Puh, ich würde so gerne dem Optimismus folgen, der zuletzt ausgesprochen wurde. Aber nein, das denke ich nicht. Und vor allem auch deshalb nicht, weil wir natürlich noch gar nicht über den Klimawandel gesprochen haben. Und die Auswirkungen, die der Klimawandel als größter Veränderungsfaktor auf die Region hat. Deshalb, nein, ich bin da nicht sehr optimistisch, leider.
Hatten wir kurz am Anfang der Sendung kurz diskutiert, aber nicht vertieft. Irgendein Tod stirbt man immer. Frau Alvarez, sind Sie optimistisch?
Ja, ich bin da auch eher verhalten. Ich fürchte, dass Grönland weiterhin Verhandlungsmasse sein wird. Hoffe aber natürlich eigentlich, dass am Ende dann was Positives für die Grönländerinnen und Grönländer dabei herauskommt.
Herr Volkatzen, jetzt Ihr donnerndes Plädoyer für eine Grönland in Zukunft.
Ich traue mich mal ein bisschen optimistischer zu sein. Wenn wir jetzt wirklich mal annehmen, dass das, was sich da abzeichnet, das ist, was am Ende dabei rauskommt, also mehr Sicherheitsgarantien, neuer Sicherheits- und Rohstoffvertrag und so weiter. Dann muss man ja sehen, den Grönländern ist es gelungen, diese internationale Aufmerksamkeit, die sehr belastend war, aber auch für ihre Zwecke zu nutzen. Dänemark hört ihnen zu. Dänemark bearbeitet die Kolonialgeschichte. Dänemark entschuldigt sich für die Übergriffe. Dänemark räumt Grönland mehr Platz auf internationalem außenpolitischen Parkett zu ein. Das sind die Dinge, die man sich wünscht. Wenn es jetzt dabei bleibt, dass der Status der erstmal erhalten bleibt, dass Grönland im Staatsverbund mit Dänemark bleibt und sich aber diese Aufmerksamkeit um Grönland noch weiter fortführt, dann könnte am Ende tatsächlich immer noch das stehen, was ich mal gewagt habe zu prognostizieren und was die Grönländer sich wünschen, nämlich die Unabhängigkeit in enger Verbundenheit mit Grönland und anderen Partnern in der Welt.
Keine Gewalt, keine Zölle. Wem nützt ein Grönland-Deal? Das war das SWR Kulturforum. Es diskutierten Sonja Alvarez, sie ist USA-Chefkorrespondentin der Wirtschaftswoche. Ebbe Volkwarzen ist Skandinavist, Politik- und Kulturwissenschaftler und hat 10 Jahre an der Universität Grönland gelehrt. Und Dr. Dorothea Wehrmann ist Sozialwissenschaftlerin vom German Institute for Development and Sustainability. Dieses Wort lerne ich in diesem Leben nicht mehr. Mein Name ist Klaus Heinrich.